Ich möchte beten. Danke, du guter Gott, dass du zu uns redest, dass du ein Gott bist, der sich mitteilt. Und zuallererst schauen wir und hören wir auf das fleischgewordene Wort Gottes, auf deinen Sohn Jesus Christus. Und wir haben in der Lobpreis- und Anbetungszeit ihn besonders in den Blick genommen und all das bedacht und ausgesprochen, was er ist. Und er ist noch sehr viel mehr für uns. Und so redest du zu uns, Jesus Christus, als unser Herr und Meister und zugleich als unser Bruder, der uns Gott im Himmel Vater nennen heißt und der uns helfen will, unser Leben so zu gestalten, dass es ihm Ehre macht und den Menschen und uns selbst und dieser Schöpfung gut tut. So segne jetzt unser Hören und dass jeder das hört, was für ihn gut und wichtig und dran ist. Amen. Liebe Gemeinde, Leo der 10. Medici, der Papst zur Zeit der Romreise Luthers, war seinem Wesen nach mehr ein leichtlebiger Weltmann als ein Kirchenfürst. So zeigte er einmal einem Gast seine Schätze und bemerkte mit selbstgefälligem Lächeln: Sie sehen, wir können nicht mehr so ganz wie unsere Vorgänger sagen, Silber und Gold haben wir nicht. Ja, antwortete der Gast leichthin, man kann nicht alles haben. Eure Heiligkeit können darum jetzt auch nicht mehr wie der heilige Petrus fortfahren und zum Lahmen sagen, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Diese Anekdote kam mir in den Sinn, als ich diese Geschichte aus der Apostelgeschichte, die wir gerade gehört haben, las und mir Gedanken zur Predigt machte. Und so lautet mein Thema heute, ihr habt es vorhin schon einmal gehört, Wunder tun kann ich nicht, aber Geld kann ich geben. Und ich möchte dabei vor allem die Begegnung von Petrus und Johannes mit dem Lahmen in den Blick nehmen. Wie sind die beiden Apostel der Not eines Menschen begegnet? Oder anders gefragt, wie sind sie Menschen in Not begegnet? Natürlich gäbe es zu diesem Bibelabschnitt noch so viel mehr zu sagen und zu thematisieren. Deshalb möchte ich einiges nur ganz kurz zu Anfang zumindest nennen, bevor ich mich dann dem genannten Schwerpunkt zuwende. Dieses Heilungswunder ist eingebunden in den größeren Zusammenhang, dass die beiden Apostel den auferstandenen Jesus Christus bezeugen wollen. Sie wollen zeigen, dass seine Wirkmacht in ihnen präsent ist, weil er lebt, auferstanden ist. Sie wollen vor allem von ihm reden und zum Glauben an ihn einladen. Und das erzählt Lukas ja dann auch im Folgenden, wenn wir das hier weiterlesen. Und daraus möchte ich folgern, Diakonie ist im Kern, ist im Wesentlichen immer Verkündigung des auferstandenen Jesus Christus. Sie ist immer Verkündigung des in ihm angebrochenen und seitdem im Werden begriffenen Reich Gottes. Wir neigen dazu, das heute zu trennen. Da ist auf der einen Seite die Evangelisation und auf der anderen Seite die Diakonie. Aber von der Bibel her, vom Neuen Testament her wird deutlich, beides ist untrennbar, ist eins, unterscheidbar, denn dann nur in der Ausgestaltung. Das eine geschieht eben mit Worten und das andere mit Augen und Ohren, Händen und Füßen. Ganz praktisch eben. Aber beides verkündigt Jesus Christus und das, was er ist, wer er ist und lädt so zum Glauben ein. Und das gilt es gerade auch, und das sage ich sehr selbstkritisch im Blick auf uns oben, das gilt eben auch insbesondere von der institutionellen Diakonie wieder zu entdecken. Denn zum diakonischen Handeln, und das ist ein zweites, gehört ja auch das, der Gelähmte, so haben wir es gelesen, wurde geheilt, konnte ein neues Leben beginnen. Diakonie heißt, Menschen, die in ihrer Not durch das, was wir tun, Jesus Christus begegnen, werden dadurch verändert. Ihnen eröffnet sich eine neue Lebensperspektive. Sie gewinnen einen neuen Lebensraum, neue Lebensmöglichkeiten. Diakonie öffnet den Raum für Gottes Begegnung. Und deshalb ist Diakonie kein Bonustrack, so wie das auf mancher CD ja zu finden ist, der dann irgendwie noch da zusätzlich drauf ist, aber den man auch hätte weglassen können. Nein, Diakonie ist nichts, was die Gemeinde Jesu eben auch noch machen kann, könnte, wenn sie denn noch Zeit, Lust und Luft hat. Diakonie ist unverzichtbarer Bestandteil der Mission. Und das heißt ja nichts anderes wie übersetzt des Auftrags der Sendung der Gemeinde Jesu. Es gäbe sicher noch mehr zu nennen. Doch nun möchte ich diesen Moment anschauen, als Petrus und Johannes einem Menschen in Not begegnen und was da geschieht. Und ich will fragen und mit euch nachdenken, was das für uns bedeuten kann. Das Erste, was ich entdecke, da ist ein Mensch in Not und das ist offensichtlich, erkennbar für den, der mit offenen Augen und nicht irgendwie in Gedanken oder sonst womit beschäftigt durch die Welt geht. Wer es wahrnehmen will, der nimmt es wahr. Da ist ein Mensch, dem es nicht gut geht, der Hilfe benötigt. Allerdings, es gibt Situationen, in denen ich nicht in der Lage bin, eine solche Not wahrzunehmen. Sie nicht wahrnehmen will, weil ich gerade nicht kann. Zum Beispiel, weil ich selbst in einer Notsituation stecke, die mich gedanklich und kräftemäßig so sehr beansprucht, dass dafür anderes kein Raum mehr ist. Weil ich mit meinen Kräften vielleicht am Ende bin, warum auch immer. Also letztlich, weil ich selbst Hilfe benötige. Doch ich glaube, diese Situationen sind eher selten. Das Normalere ist eher dieses. Und das ist die Frage, die sich daran dann anschließt, nämlich ob ich die Not eines Menschen wahrnehmen möchte, an mich rankommen lassen will. Ob ich das möchte, dass sie mir zu Herzen geht und damit mein normales Leben, mein Trott, in dem ich so drin stecke, ja dann auch ein wenig zu beunruhigen, rauszubringen aus diesem. Also ganz grundsätzlich, gehe ich mit offenen Augen umher, möchte ich Menschen in ihrer Not wahrnehmen? Das Zweite, was ich hier entdecke, dieser Mensch, dessen Not offensichtlich ist, er bittet. Zwar ganz allgemein und unpersönlich, jeden um Hilfe, der vorüberkommt, aber er bittet um Hilfe. Er möchte, dass ihm Menschen helfen. Und ich betone das, weil ich immer wieder auch das beobachte, dass ja vielleicht wir Christen insbesondere dazu neigen, übergriffig zu werden. Mit einer Karikatur gesprochen, da steht die Oma am Straßenrand, und dann kommt der junge Mann vorbei und sagt, ach, soll ich sie mal eben rüberbringen, und zerrt sie über die Straße. Und erst als sie hinten angekommen ist, kann sie ihm sagen, stammelnd, dass sie auf ihren Enkel wartet, der sie mit dem Auto auf der anderen Seite abholen wollte. Sie wollte da gar nicht hin, über die Straße. Dass ein Mensch offensichtlich oder vielleicht auch eben nur aus unserer Sicht in Not ist, erlaubt uns nicht, ihm unsere Hilfe ungefragt überzustülpen. Keine Frage, es gibt Situationen, da liegt es auf der Hand, wir müssen helfen, weil derjenige keine Hilfe mehr einfordern kann. Und in solchen Situationen sind wir gesetzlich sogar verpflichtet, anzupacken und Hilfe zu leisten. Aber viel häufiger sind es ja Nöte, die nicht so in direkter Weise lebensbedrohlich sind. Nöte von Menschen, die ihre Nöte sehr wohl noch wahrnehmen und die ihre Not selbst bewältigen möchten, die also auch um Hilfe bitten könnten, wenn sie denn wollen, aber es eben nicht tun. In den Heilungsgeschichten Jesu ist das immer wieder zu beobachten, dass er darauf wartete, dass Menschen um Hilfe baten. Und das sollten wir uns auch zur Maxime machen. Hilfe anbieten, ja, natürlich, aber eben nicht ungefragt etwas tun. Und immer dann bei der Hilfe auch fragen, was soll ich denn bitteschön für dich tun? Was möchtest du denn? Wir brauchen, um es mal ein bisschen, wir haben vorhin über Juristerei gesprochen, juristisch auszudrücken, wir brauchen ein Mandat, um zu helfen. Ich erlebe das bei unseren Ehrenamtlern oben immer wieder, dass sie dieses Mandat nicht haben, aber sie meinen, sie müssten da jetzt Dinge tun. Und das gibt immer Chaos, nie gut. Der Mann jedenfalls an der schönen Pforte, er bittet um Hilfe. Also er erteilt das Mandat, ihm zu helfen. Und Petrus und Johannes lassen sich bitten. Sie nehmen den Menschen in seiner Not wahr und hören auch seine Bitte um Hilfe. Und vielleicht jetzt mal die Einblendung der Folie. Ich merke gerade, dass sie noch gar nicht an ist. Genau, Dankeschön. Auch wenn dieser Holzschnitt von Ernst Barlach die Seligpreisung der Barmherzigen aufgreift als Bibeltext, so finde ich, sie illustriert großartig diese diakonische Haltung und die daraus folgende ganzheitliche Hinwendung zu dem, der Hilfe benötigt. Und wir kennen das ja aus den Innenstädten auch. Da sitzt ein Mann auf dem Boden und bittet um Hilfe. Dieser Mann sitzt dort vor der schönen Pforte, so haben wir es vorhin gehört. Und er bittet immer dann, wenn er einen Schatten vorbeihuschen sieht, um ein Almosen. Er schaut gar nicht mehr recht auf. Er erwartet auch gar nicht mehr als eben das, ein Almosen eben. Aber Petrus und Johannes, sie huschen nicht vorbei wie all die anderen, die eben nur schnell aus ihrem Kaftan einen Cent herausgrapschen und den fallen lassen. Sie schauen ihn an und sprechen ihn an. Und dann fordern sie ihn auf, sie anzusehen. Es geht um den Blickkontakt. Es geht darum, diesem Menschen als Menschen zu begegnen, ihn nicht als Objekt, als eine vielleicht willkommene Gelegenheit zu betrachten, ein Almosen loszuwerden. Augenhöhe, das auch hier in dieser Grafik wunderschön zu entdecken, dieses Herabbeugen und auf Augenhöhe gehen. Ich bemühe mich, wenn ich in den Zimmern unterwegs bin, im Altenpflegeheim, dann mich immer ans Bett zu setzen und nicht von oben auf den dort Liegenden herab zu sprechen. Also keine Gelegenheit, so sollen wir das sehen, nicht als eine Gelegenheit, sich als guter Mensch zu zeigen, sich damit ja irgendwie auch ein gutes Gewissen zu verschaffen, sich auf seine Schulter klopfen zu können, ach, meine gute Tat für heute erledigt, hast du wieder gut gemacht, wunderbar, so bin ich doch dem Willen Gottes gerecht geworden. Da lässt es sich dann natürlich gut zum Beten gehen. Der Mann saß ja nicht ohne Grund, also nicht der, sondern der Gelähmte vom Tempel, nicht ohne Grund genau an dieser Stelle, wo eben gerade zum Nachmittagsgebet viele in den Tempel unterwegs waren und eben zum Beten gingen. Es geht also um die Frage, mit welcher Motivation wir einem Menschen helfen, der uns um Hilfe bittet. Und diese Frage sollten wir uns zumindest gelegentlich stellen, vielleicht sogar besser immer, wenn wir jemand helfen wollen. Da ehrlich zu sein, bewahrt uns nämlich davor, dem Menschen in Not nicht gerecht zu werden, weil wir viel zu sehr darauf bedacht sind, nur eben, ja, etwas für uns selbst zu tun und für unser inneres gutes Gefühl, aber gar nicht so sehr den Menschen im Blick haben. Und so vielleicht enttäuscht zu werden, weil der unsere Hilfe dann doch nicht so annimmt, wie wir es uns gerade gedacht haben. Und vielleicht ein bisschen rumnölt. Petrus und Johannes jedenfalls zeigen dem Mann durch den Blickkontakt, uns geht es um dich. Wir unterbrechen unseren Weg in den Tempel, bleiben hier bei dir stehen. Wir möchten zu dir eine Beziehung aufbauen. Wir möchten dir ernsthaft helfen. Wir wollen dich wahrnehmen als das, was du bist, ein Mensch. Ein Mensch wie wir selbst. Das alttestamentliche Gebot der Nächstenliebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so haben wir es gelernt, so steht es auch in den meisten Übersetzungen, könnte sprachlich auch so übersetzt werden. Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Da haben wir es. Wir sind auf einer Ebene, ein Geschöpf Gottes, so wie wir selbst. Ein Mensch, der Hilfe, der wirklich Hilfe verdient hat. Und keine gedankenlosen Almosen. So fühlt sich ein Hilfesuchender ernst genommen, wenn ich ihm so begegne. Und so blickt der Mann nun die beiden auch an. Natürlich jetzt voller Erwartung, dass sie ihm nun tatsächlich helfen. Also in besonderer Weise helfen. Der Mensch erwartet nun ein paar Cent mehr als das Übliche. Er bleibt noch in seinem alten Verständnis hängen, dass er eben Geld bekommt, das ihm hilft, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und jetzt eben ein bisschen mehr, weil sie bleiben ja dafür extra stehen. Und auch das ja zu Recht. Es geht für ihn um das nackte Überleben. Er lebt von den Almosen. Doch da müssen ihn Petrus und Johannes enttäuschen. Dieses Wort gebrauchen wir oft so gedankenlos, aber es beinhaltet ja das Wort Täuschung und dass die Täuschung aufgeklärt wird. Also er ist einer Täuschung aufgesessen, der Täuschung, dass die ihm jetzt auch nur Geld geben. Natürlich, die beiden hätten sicherlich ein paar Cent über gehabt, die sie hätten hinwerfen können, aber mehr hätten sie ihm nicht geben können. Nicht so viel, dass es vielleicht für ein paar Wochen oder gar Monate gereicht hätte, um davon zu leben. Und er eben in dieser Zeit nicht sich dorthin hätte setzen müssen. Nein, sie hatten anderes für ihn. Sie haben seine wahre Not wahrgenommen. Natürlich, das Überleben zu sichern war eine Not, aber dahinter steckte ja eben seine Grundnot, seine Gelähmtheit seit Geburt. So haben wir es im Text gehört. Wenn wir jemand wahrnehmen, der Hilfe braucht und der um Hilfe bittet, dann helfen wir ihm nicht, nachhaltig zumindest nicht, mit Almosen. Grundlegend helfen wir ihm nicht im Vorbeigehen, sondern nur, wenn wir bei ihm, bei ihr stehen bleiben, hinschauen. Hinhören, Kontakt aufbauen, Beziehung herstellen und uns auf sie, auf ihn einlassen und dann hinhören, was er, was sie denn möchte, was wir tun können und so auf die Spur kommen, was ist denn eigentlich das Problem, das eigentliche Problem, die eigentliche Not. Jesus hat ja auch häufig die Menschen, denen er geholfen hat, gefragt, bevor er dann etwas tat, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Doch das kennen wir dann auch. Wer um Hilfe bittet, der stapelt manchmal tief. Der will den anderen dann doch irgendwie auch nicht zu sehr belasten. Der weiß vielleicht gar nicht, dass es Menschen gibt, die bereit sind und in der Lage sind, mehr zu tun als eben das Nötige, das, was die Not gerade mal nur lindert und ein paar Tage überleben lässt, die eben mehr geben wollen und können als nur ein Almosen. Dieser Gelähmte jedenfalls hat sich keine grundlegende Hilfe mehr erwartet. Das war wohl schon lange kein Thema mehr. Mehr als 40 Jahre alt war er, so können wir am Ende von Kapitel 4 lesen. Mehr als 40 Jahre gelähmt. Er hat nie etwas anderes kennengelernt. Und so war er längst auch innerlich gelähmt, was seine Erwartungen zum Leben und in den Blick auf die Hilfe anbelangt. Und Gott, von Gott erwartete er auch nichts mehr. Denn der wollte ihn doch gar nicht haben. So war das mit schwerkranken Menschen. Die durften bestenfalls in den äußeren Vorhof des Tempels, aber keinen Schritt weiter. Und für ihn war deshalb klar, Gott hatte ihn doch schon lange abgeschrieben. Und so hatte er vermutlich auch Gott abgeschrieben. Was geben wir einem Menschen in Not? Einem Menschen, der Hilfe erbittet. Ich komme zurück auf die Anekdote und das Thema. Mein Eindruck ist, dass wir Christen dazu neigen, einem Menschen eher mit Geld oder guten Ratschlägen zu helfen, als dass wir von Gott eine grundlegende Veränderung der Situation erwarten und für diesen Menschen erbitten und sie ihm gar zusprechen. Und ich sage das zuallererst mir selbst und das eben auch mit aller Zurückhaltung, denn ich weiß, und da sind wir bei dem Thema, was eben in eurem ältesten Wort vorhin anklang, ich weiß, wie gefährlich es ist, einem Menschen in einer tiefen Lebenskrise falsche Hoffnungen zu machen. Zum Beispiel einem Schwerkranken zu sagen, dass er geheilt wird. Vorsicht vor ungedeckten Schecks, die wir da ausstellen. Doch mein Problem, und ich glaube, das betrifft viele Christen, ist eher, dass ich allzu menschlich mein Register ziehe, um jemandem zu helfen, aber eben vergesse, dass wir da einen Herrn haben, der noch einmal ganz anders helfen kann, überbitten und verstehen, nämlich hinaus. Und auch das nur noch mal als Absicherung, wo man einem Menschen ganz menschlich helfen kann, da soll das auch geschehen. Mindestens genauso schlimm wie falsche Hoffnungen zu machen, ist es nämlich, einen Menschen mit warmen Worten abzuspeisen. Das hat schon der Apostel Jakobus gesehen. Er hat geschrieben, ein Bruder oder eine Schwester hat keine Kleider. Ja, er hat nicht mal das tägliche Brot zu essen. Einer von euch könnte nun zu ihnen sagen, Friede sei mit euch, ihr sollt es warm haben und satt sein. Was nützt das, wenn ihr ihnen nicht gleichzeitig gebt, was sie zum Leben brauchen? Also das, was menschlich möglich ist, sollten wir immer umsetzen. Im Blick auf Menschen in Not habe ich das schon in meiner Dienstzeit sehr häufig gesagt. An Geld kann es in den meisten Fällen, ganz ehrlich, nicht scheitern. Denn Geld ist genug da. Und Geld ist dafür da, mit ihm Gutes zu tun, Menschen zu helfen. Ja, Geld kann ich geben und praktische Hilfe organisieren oder selbst leisten. Aber das löst eben nicht wirklich das Problem, sondern arbeitet sich nur an den Symptomen ab. Und Gemeinden fragen ja oft, was sie eigentlich noch an Diakonie leisten können. Das wird doch schon alles durch die institutionalisierte Diakonie abgedeckt und geleistet. Ja, und dann sind wir bei dem, was in eurem Wort eben auch anklang. Was wir immer tun können, ist beten. Im Namen Jesu Gott um Hilfe bitten. Grundlegend zu helfen. Denn das ist nicht in unserer Macht. Aber darum bitten, das dürfen wir. Wir können einem Menschen sagen, darf ich für dich beten, ohne ihm falsche Hoffnungen zu machen. Aber wir können einem Menschen sagen, ich bitte um Heilung. Was Gott tut, bleibt ihm überlassen. Wir können darum beten, dass die Beziehung zwischen Menschen, die krank ist, wieder heil werden und dass sie wieder zueinander finden. Wir können Menschen sagen, dass wir für sie beten, die vor einer schwierigen Entscheidung stehen und nicht wissen, was sie jetzt tun sollen. Wir tun das alles im Vertrauen auf den Herrn, der uns doch auch schon oft geholfen hat. Und wir dürfen hoffen, dass Gott ihnen eben auch wunderbar hilft und dass sie Gott dabei begegnen. Vielleicht eben zum ersten Mal, da sind wir bei den Menschen, die noch keine Christen sind. Oder aber auch bei den Christen, die werden so in ihrem Glauben gestärkt. Natürlich dürfen wir für Christen und Nicht-Christen bitten. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Immer. Und vielleicht werden ja Menschen in der Umgebung eines Christen, dem auf wundersame Weise geholfen wird, eben dadurch auf eben Gott und sein Eingreifen, seine Möglichkeiten aufmerksam, werden zumindest nachdenklich oder finden vielleicht gar so zum Glauben. Und wir können noch etwas tun. Und damit kommen wir an den kitzlichsten Punkt. Du kannst einem Menschen Zeit schenken. Und das auch in einer solchen Situation, in der du vielleicht eigentlich gerade keine Zeit hast. Und im Vertrauen auf Gott, der die Zeit in Händen hältst, du dir diese Zeit jetzt einfach nimmst. Manchmal fügen sich dann nämlich gerade auf geradezu wundersame Weise die Dinge so, dass alles in Zeit geschieht, die Zeit ausreicht, man plötzlich mit den Dingen sehr viel schneller vorankommt, als man es eigentlich gedacht hatte. Und ich sage manchmal, und das sage ich zuallererst immer mir, ich habe die Zeit, ich muss sie mir nur nehmen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, immer dann, wenn wir sagen, ich habe gerade keine Zeit, dann hat das was damit zu tun, dass wir vielleicht das nicht tun wollen, was uns angetragen wird, oder wir das, was wir gerade tun wollen, für viel zu wichtig erachten. Also es ist letztlich eine Frage der Priorisierung. Wie gewichte ich eigentlich etwas? Ich glaube, einem Menschen Zeit zu schenken, ist das Wertvollste, das wir geben können. Für einen Menschen in der Not da sein, ein Ohr schenken, zuhören. Vielleicht dann auch ganz praktisch helfen. Das ist das, was wir geben können. Im Namen Jesu, der diese Zeit nutzen kann, uns darin durch uns, diesem Menschen, da zu begegnen. So barmherzig zu sein, wie Balach es in diesem Holzschnitt ausgedrückt hat. Auf Augenhöhe, also ganz nahe bei dem hilfsbedürftigen Menschen, spürbar. Das erlebe ich auch im alten Pflegeheim, wenn Menschen da nur noch vor sich hin vegetieren, so sieht es ja auch zumindest äußerlich aus. Berührung kommt immer an, wird immer gespürt. Und die Wärme, die da entsteht, und das tut den meisten Menschen gut. Und sie signalisieren auch, wenn sie es nicht wollen. Auch da sind wir wieder bei dem Helfen in der Form, wie es der andere möchte. Also so können wir helfen auf gute Weise. Und noch eine letzte Beobachtung. Sie klang an einer Stelle schon einmal an. Die Hilfe von Petrus und Johannes geschieht so, dass sie ganz auf den sehen, dem sie helfen, so wie da, Blickkontakt. Aber dabei innerlich den Blick nach oben gerichtet haben, auf ihren Herrn im Himmel schauen, in dessen Namen sie tun, was sie tun. Das gibt nämlich den frei, dem sie helfen. Sie bringen ihn nicht neu in menschliche Abhängigkeit, jetzt eben zu ihnen, die sie ihm wunderbar helfen, sondern er wird frei, sein Leben nun selbstbestimmt zu gestalten. Er wird frei, Gott zu loben und zu achten. Er wird frei, in ihre Gemeinschaft zu kommen, zur Gemeinde zu gehören, aus Herzensüberzeugung und nicht aus Dankbarkeit ihnen gegenüber, weil sie was für ihn getan haben. Sie lassen ihn los, indem sie sich selbst an Christus festhalten. Und da beobachte ich leider auch immer wieder, dass wir Menschen dazu neigen, Hilfsbedürftige an uns zu binden und sie damit in Abhängigkeiten zu bringen und wir so weiter über sie bestimmen wollen. Da sind wir auch wieder bei den Motiven, warum wir helfen, weil das letztlich, da geht es darum, dass wir selbst davon etwas haben wollen. Aber der entwicklungspolitische Grundsatz, Hilfe zur Selbsthilfe, der gilt auch da. Petrus und Johannes ertüchtigen den Gelähmten, sein Leben nun selbst in die Hand zu nehmen. Und er hüpft in den Tempel hinein voller Lebensfreude und Begeisterung und lobt Gott. Nicht die beiden. Sie waren nur die Handlanger sozusagen des Herrn. Aus eben dem Vertrauen, dass der an ihm weiterwirkt, der in wunderbarer Heilung gewirkt hat, Jesus Christus, konnten sie ihn so gehen, in die Freiheit springen, hüpfen, laufen lassen. Und so steht am Ende meiner Predigt nun der Satz des Themas vom Anfang, aber nun in einer scheinbar geringfügigen, aber doch wesentlichen Veränderung. Geld kann ich geben. Doch wesentlich helfen, grundlegend Wunder tun kann Jesus Christus, wenn ich ihn darum bitte. Und das kann durch mich geschehen und auch durch dich. Amen.